wenn wir Leute fragen, was für ein Brot wird denn gegessen, dann sagen sie ja immer braunes Brot oder dunkles Brot. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein.
Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forever Young. Ich sitze heute wieder mit Sala Schmielewski da. Sala Schmielewski war schon einmal bei uns in einer Folge und ist studierte Ernährungswissenschaftlerin, also Diplom-Ökotrophologin. Hallo Sala.
Hallo Nils, schön, dass wir heute zusammen wieder hier sind.
Sala, es geht heute um das ganze Thema gesunde Ernährung oder scheinbar gesunde Ernährung. Und da will ich mit dir über ein paar Themen reden, wo ich einfach mal deine Fachexpertise zu hören möchte. Also ein Thema ist das ganze Thema Smoothies. Das heißt also, viele Leute sind ja der Meinung, dass sie Mahlzeiten eben halt gut durch Smoothies ersetzen können. Manche machen das sogar, dass sie die ganze Woche über solche Saftkuren machen oder komplett ihr Leben danach umstellen, haben sich ganz viele tolle, teure Mixer gekauft. Und jetzt wollte ich mit dir einfach mal darüber reden, wie gesund ist das denn eigentlich?
Vielleicht einmal zu einer Ausgangsfrage. Was sind denn eigentlich Smoothies? Vielleicht einmal zur Begriffserklärung. Also Smoothies sind in der Regel püriertes Obst und manchmal auch Gemüse. Manchmal versteckt sich auch ein bisschen Gemüse da drin. Oftmals ist aber auch Zucker zugesetzt. Tatsächlich Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup und so weiter. Und ich würde sie als gar nicht so gesund betiteln, weil oftmals der Zuckeranteil wahnsinnig hoch ist. Und das heißt, man hat dadurch, dass der Zuckeranteil so hoch ist, auf einem kleinen Volumen eine wahnsinnig hohe Energie, also Kaloriendichte und einen sehr, sehr hohen Zuckergehalt. Das heißt, Vitamine und Mineralstoff haben wir natürlich auch drin, aber der Zuckeranteil, der überwiegt. Und das macht diesen Smoothie tatsächlich eher so ein bisschen, lässt ihn negativ darstellen. Ja, also man kann so einen Smoothie aus zuckerreichen Früchten wie Banane, wie Mango und so weiter und Weintrauben, kann man fast eher als Süßigkeit ansehen. Und man hat in einem Smoothie, dadurch, dass es püriertes Obst ist, natürlich auch flüssigen Zucker. Das heißt, der Zuckerspiegel im Blut steigt relativ stark an. Dadurch wird Insulin produziert in unserer Bauchspeicheldrüse und Insulin ist dafür verantwortlich, den Zuckerspiegel im Blut relativ schnell wieder absenken zu lassen. Und das führt tatsächlich wieder zu erneutem Hunger. Das heißt also, immer wenn wir flüssigen Zucker zu uns nehmen, kann es dazu führen, dass wir relativ schnell wieder Hunger haben. Im Gegensatz dazu wäre es natürlich gut, wenn man jetzt wirklich einen Smoothie haben möchte, gerade für Kinder, für ältere Leute, die nicht so gerne Gemüse oder vor allen Dingen auch zuckerarmes Obst zu sich nehmen möchten. Da kann man das tatsächlich in einer pürierten Form machen. Da würde ich es aber immer so machen, dass man wirklich auf die Zutatenliste schaut, also dass man den, wenn man ihn denn kauft, auf die Zutatenliste schaut und schaut, dass wirklich keine Zusatzstoffe drin sind, dass kein zugesetzter Zucker drin ist, sondern wirklich das reine Obst und Gemüse in pürierter Form. Und vor allen Dingen auch 2/3 Gemüse und nur 1/3 Obst, dass man eben nicht so einen hohen Zuckeranteil mit drin hat. Das ist ganz wichtig.
Das sind ganz viele Sachen, die mir jetzt bei auffallen. Also das erste ist, zugesetzter Zucker, für dich ist Agavendicksaft auch zugesetzter Zucker.
Ganz genau.
Also nur weil man ihn im Reformhaus kauft, ist er nicht gesünder.
Absolut nicht, nein.
Okay.
Genau. Man macht da tatsächlich auch keinen Unterschied, ob es jetzt Honig, Agavendicksaft oder Maple Syrup ist.
Okay, ja. Ahornsirup.
Ahornsirup ist, genau. Im Körper ist es tatsächlich derselbe Zucker. Ja, und der Zuckerspiegel steigt auch genauso stark an, ob Sie jetzt Haushaltszucker nehmen oder Honig.
Nehmen wir mal an, insbesondere, dass wenn ich es dann abends zu mir nehme, ist es ja nichtsdestotrotz eine ganz schöne Menge an Rohkost, auch wenn sie schon vorpüriert ist, also schön verkleinert. Aber nichtsdestotrotz weiß man ja eigentlich, dass man abends eher keine Rohkost zu sich nehmen sollte. Gilt das für Smoothies auch?
Ja, ganz genau. Nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben in den Smoothies aus Obst und Gemüse haben wir wahnsinnig viele Ballaststoffe drin. Und gerade in dieser pürierten Form haben wir natürlich auf ein kleines Volumen ganz, ganz viele Ballaststoffe. Und gerade so für darmsensible Patienten, für Leute mit Reizdarm, die eh schon zu einem sensiblen Darm neigen, würde ich da tatsächlich eher vorsichtig sein. Also für die sind Smoothies eigentlich nicht geeignet.
Ich finde ja generell schon, man wird ja schon ein bisschen stutzig. Ich habe es auch immer selbst morgens mit dem Mixer gemacht, aber wenn man sich einfach anschaut, was man da alles reinpüriert, also wenn ich da jetzt rede über eine Handvoll Weintrauben, einen Apfel, eine Banane und ein bisschen Grünkohl, um das Gewissen zu beruhigen, aber nichtsdestotrotz, wenn ich diesen Berg da sehe, bevor ich ihn püriere, ich meine, wenn ich das alles selber essen würde, da würde ich ja nicht mehr auf die Idee kommen, diesen großen Berg so in unpürierter Form zu mir zu
bringen. Das würde man kaum schaffen, weil das Volumen, was sie dann essen müssten, ist einfach viel zu groß. Mhm. Ja, das heißt, es ist immer gut oder es ist immer empfehlenswert, Obst und Gemüse in seiner natürlichen Form zu essen, ob jetzt gegart oder in roher Form. Durch diesen Kauvorgang und durch dieses hohe Volumen und die geringere Nährstoffdichte, die wir im frischen Obst und Gemüse mit drin haben, ist es auch so, dass wir eine bessere und vor allen Dingen auch langanhaltendere Sättigung haben, als wenn es in flüssiger Form zu sich genommen wird.
So ein bisschen auch wie mit Apfelsaft oder Orangensaft. Ich meine, wie viel Saft von einer Orange ist in einem Glas Orangensaft? Wahrscheinlich 3 oder 4. Ich meine, wenn ich jetzt 4 Orangen essen würde, also habe ich noch nie gemacht, aber stelle ich mir auch schwierig vor.
Ja, ganz genau.
Okay, kommen wir mal weiter zu vermeintlich gesunden Sachen oder ungesunden Sachen. Also das Thema Eier zum Beispiel. Ich kenne das noch so von früher, dass man Eier ganz streng reglementiert, dass man sagt, okay, maximal, ich glaube, 3 Eier pro Woche oder irgendwie sowas, weil es so schlecht fürs Cholesterin ist. Ist das heutzutage noch richtig?
Nee, das ist tatsächlich einer der vielen Ernährungsmythen, die wir so tagtäglich in unserem Praxisalltag erleben, dass Eier den Cholesterinspiegel beeinflussen, sowas habe ich damals nicht mal mehr im Studium gelernt, also so alt ist das tatsächlich schon. Wir brauchen Cholesterin für ganz, ganz unterschiedliche Körperfunktionen. Also wir stellen Cholesterin selber her, wir stellen sehr viele Substanzen im Körper selber her, die unser Körper braucht. Wir brauchen Cholesterin für die Vitamin-D-Produktion unter anderem, es ist Bestandteil unserer Zellwände, wir brauchen es für die Produktion von Gallensäure, die unter anderem für die Fettverdauung wichtig ist. Ernährung hat in der Regel einen relativ kleinen Einfluss tatsächlich auf den Cholesterinspiegel und Eier machen da wirklich kaum etwas. Das, was unseren Cholesterinspiegel beeinflusst, sind in der Regel die Kohlenhydrate. Man mag es eigentlich kaum glauben, aber jemand, der sich sehr kohlenhydratlastig ernährt und da vor allen Dingen auch die einfachen Kohlenhydrate, also die nicht ballaststoffreich sind, Weißmehlprodukte, geschälter Reis und so weiter und das wirklich in zu hohen Mengen konsumiert, das kann den Cholesterinspiegel negativ beeinflussen und hat dann wirklich zum Schluss nichts mehr mit den Eiern zu tun.
Okay, ich verstehe. Gibt es denn andersrum etwas, was ich essen kann, was den Cholesterinspiegel senkt?
Ja, absolut. Es gibt zum Beispiel im Hafer und in der Gerste einen ganz bestimmten Ballaststoff, der nennt sich Beta-Glucan. Und dieses Beta-Glucan, aufgenommen in einer ganz bestimmten Menge, kann den Cholesterinspiegel tatsächlich senken. Also das Beta-Glucan bindet Cholesterin im Darm und scheidet es mit unserem Stuhl wieder aus. Okay. Ja, und wo findet man das Beta-Glucan zum Beispiel? In Haferflocken. Das heißt, wenn man morgens also einen Haferbrei zu sich nimmt, dann hat man wirklich eine ganz ordentliche Ladung an Beta-Glucan drin, also an cholesterinspiegelsenkenden Substanzen.
Spannend. Für mich ist das ja so, Porridge ist ja so ganz klassisches englisches Frühstück und auf eine alternative klassisches englisches Frühstück ist so Baked Bean, Eier und Würstchen. Das heißt also, wenn das der Engländer im Mix hat, dann kann er einmal sein Cholesterin hochbringen und einmal wieder runterbringen.
So ist es, genau. So ist es.
Gut, die Summe macht das Gift wahrscheinlich, wie immer.
Absolut.
Ist es grundsätzlich so, dass man, wir sind jetzt gerade beim Frühstück gewesen, komme ich mal zum Abendessen. Ist es so, dass ich grundsätzlich sagen kann, Abendessen macht immer dick?
Kann man überhaupt nicht sagen. Es kommt bei der Gewichtszunahme immer auf die Gesamtkalorienmenge am Tag drauf an. Es gibt Personen, die kommen, wir hatten beim letzten Mal beim Intervallfasten, es gibt Personen, die kommen mit 2 Mahlzeiten am Tag zurecht und dann ist es unabhängig von der Uhrzeit, wann diese 2 Mahlzeiten am Tag aufgenommen werden, sondern es geht wirklich eher darum, dass man versucht, abends Dinge auszuwählen, die leicht verdaulich sind, das heißt also wirklich nur gegarte Lebensmittel, keine Rohkost, kein Obst in großen Mengen, keine Hülsenfrüchte, keine Pilze, keine großen Mengen an Zwiebeln zum Beispiel, also nichts, was auch nur irgendwie schwer verdaulich ist.
Mhm. Genau. Okay. Kommen wir mal zu, weil wir schon bei diesen tollen Ernährungsmythen sind. Ist es denn so, dass dunkles Brot viel gesünder ist als helles?
Absolut gar nicht. Das ist aber immer noch eine Frage, die wir ganz oft in der Beratung beantworten müssen. Wenn wir Leute fragen, was für ein Brot wird denn gegessen, dann sagen sie, ja, immer braunes Brot oder dunkles Brot. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Dunkles Brot ist ganz oft ein ganz normales Weizenmischbrot, ohne Ballaststoffe, wenig Nährstoffe drin und einfach nur braun gefärbt. Und zwar mit entweder Zuckercouleur oder Invertzuckersirup. Das heißt also entweder, es gibt 2 Dinge, die man jetzt machen kann. Entweder man macht sein Brot wirklich selber, da weiß man ganz genau, was drin ist. Dann ist es nicht gefärbt und wirklich aus reinem Vollkornmehl. Oder aber man schaut im Supermarkt wirklich auf die Zutatenliste und guckt drauf, dass keine Färbemittel mit drin sind oder eben auch kein zugesetzter brauner Zucker.
Ist es ein Unterschied, ob ich Weizen oder Dinkel nehme?
Weizen wurde in den letzten Jahren stark gentechnisch verändert und so verändert, dass es unser Darm oftmals nicht mehr verträgt. Der Dinkel gehört botanisch gesehen zum Weizen, wurde aber nicht so stark gentechnisch verändert, sodass er von den meisten Menschen noch sehr, sehr gut vertragen wird. Hat aber nichts mit dem Nährstoffgehalt oder dem Ballaststoffgehalt zu tun. Ja, es geht beim Weizen und beim Dinkel oftmals nur um die Verträglichkeit.
Also das Weizen hat in der Regel mehr Gluten, glaube ich, oder?
Nee, das kann man auch nicht so sagen.
Okay.
Genau, also der Weizen wird einfach generell nicht so gut vertragen, dadurch, dass er so stark verändert worden
Eigentlich
ist.
Eigentlich will man sowieso kein genverändertes Essen haben, also von daher,
genau. Ja. Aber genverändert wurde er deshalb, weil er einfach resistent gegenüber Schädlingen und so weiter gemacht werden sollte. Und deswegen hat man den so stark gezüchtet.
Okay, naja, wo wir jetzt schon bei diesen ganzen Themen sind, wie ist es denn mit dem Thema Leitprodukten? Was hältst du denn davon?
Mhm. Genau, ein Produkt darf generell Leitprodukt genannt werden, wenn ungefähr 30% eines Nährstoffs, und das ist in der Regel entweder Zucker oder Fett, dem Lebensmittel entzogen worden ist. Leitprodukte sind generell eher nicht zu empfehlen, weil man herausgefunden hat, dass Leitprodukte gar nicht mal von der Kalorienmenge her weniger haben, sondern in der Regel ist es so, dass wenn Zucker reduziert worden ist, ist Fett hinzugefügt worden, einfach um damit der Geschmack noch gut ist und umgekehrt. Das heißt also, beim Leitprodukt nimmt man in der Regel nicht weniger Energie auf. Es ist einfach nur ein Nährstoff reduziert worden.
Aber wenn ich jetzt eine Cola Light oder Cola Zero nehme, also gibt's ja von vielen Herstellern, aber dann haben die immer ja gar keine Kalorien.
Das stimmt, dann wurden Süßstoffe eingesetzt, genau. Also bei Leitprodukten werden ganz oft Zuckeraustauschstoffe eingesetzt. Die haben die Hälfte an Kalorien wie normaler Haushaltszucker. Und bei Cola Light, Cola Zero werden reine Süßstoffe eingesetzt. Die haben keine Kilokalorien und auch keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Generell würde ich Leitprodukte einfach nicht empfehlen. Ich würde auch keine Cola Light empfehlen. Wenn jetzt aber hingegen, und es gab es tatsächlich, wenn jetzt hingegen jemand in der Beratung 2 Liter normale Cola am Tag trinkt und sehr schwer davon weg kommen, würde ich natürlich versuchen, ihn von der normalen Cola wegzubringen und ihm stattdessen 1 Liter Cola Light geben, einfach damit der Zuckergehalt in der täglichen Nahrungsaufnahme nicht zu hoch ist. Ja, vielleicht hat er schon Diabetes oder eine Insulinresistenz, dann macht man es weniger schlimm.
Okay, weniger schlimm, aber es bleibt schlimm. Was wäre aber, wenn ich jetzt der Meinung bin, ich brauche einfach ein Getränk mit Geschmack, was nehme ich dann?
Da finde ich eigentlich im Wasser zugesetzt mit Zitronenscheiben, Orangenscheiben oder mit tiefgekühlten Beeren finde ich eigentlich immer ganz schön. Man kann Minze, Zitronenmelisse reinmachen, um da einfach so ein bisschen Flavor mit reinzubringen. Das kann man immer ganz gut machen. Oder auch kalter Tee finde ich auch immer schön. Ein bisschen Zitronenspritzer mit rein oder ein bisschen Orangensaft auf 1 Liter, so 100 Milliliter. Das kann man schon machen.
Mhm. Genau. Okay, also langsam den Hardcore-Zuckergeschmack zu entwöhnen, um dann irgendwann vielleicht mal beim stillen Wasser anzukommen.
Genau. Es muss ja aber auch nicht immer stilles Wasser sein, sondern wir haben ja auch nichts dagegen, wenn es dann wirklich kalter Tee ist oder Wasser mit Spritzer Zitrone. Also man muss ja nicht immer bei normalem stillen Wasser bleiben, was wirklich auch viele dann nicht mögen.
Wir kommen dann fast zum Ende und üblicherweise, wenn man ein schwer verdauliches Essen beendet hat, dann gibt's ja immer den Schnaps danach zur Verdauung. Was hältst du denn davon?
Genau, das ist tatsächlich auch einer von vielen Ernährungsmythen. Beim Schnaps ist es so, dass der Schnaps die Wirkung hat, dass er die Magenwand bzw. die Magenmuskulatur entspannt. Ja, und dann haben wir kurzzeitig das Gefühl, dass wir eher ein bisschen leichter sind nach einem üppigen Essen, dass es uns dadurch besser geht. Aber eigentlich hat der Schnaps eher einen negativen Effekt. Es verlangsamt nämlich die Verdauung. Und dadurch, dass wir im Schnaps natürlich den Alkohol mit drin haben, möchte der Körper natürlich dieses Gift schnellstmöglich aus dem Körper rausschleusen, kümmert sich also eher um den Alkohol und nicht um die Verdauung. Das heißt, die Verdauung wird erstmal nur gehemmt oder gestoppt für einen gewissen Moment. Aber danach fühlen wir uns trotzdem wieder voll.
Okay, also genau. Fürs direkte Wohlbefinden gut, für die eigentliche Verdauung schlecht.
Genau, es ist nur ein kurzzeitiger Effekt.
Ausgezeichnet, vielen Dank. Das war's dann auch für heute. Wenn Sie Feedback für mich haben, dann gerne unter podcast@lanzerhof.com. Ich freue mich über alle Zuschriften und freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Sala, welche von diesen Ernährungsmythen würdest du sagen, kommen denn, also wie viele von diesen 5, 6, die wir jetzt hatten, kommen so üblicherweise in deinen Beratungsgesprächen so vor?
Also die Frage mit dem Cholesterinspiegel, wie kann man den Cholesterinspiegel durch die Ernährung beeinflussen, aber tatsächlich auch ganz gezielt die Frage mit den Eiern kommt fast oder mindestens einmal wöchentlich in der Praxis vor. Und ja, da versuchen wir natürlich mal fleißig aufzuklären. Schaffen wir auch ganz gut.